Aber schön, dass ihr da seid. Auch schön, dass ihr den Gottesdienst gewählt habt. Man hätte auch heute Morgen was anderes wählen können. Ich kann mir gut vorstellen, der eine oder andere, dem geht es vielleicht heute nicht ganz so gut. Vielleicht die Nacht schlecht geschlafen. Man hat überlegt, na, schlafe ich noch ein bisschen länger. Habt es nicht gemacht, finde ich gut. Weil ich hoffe sehr, dass das, was hier passiert, bis jetzt schon passiert ist und was hier noch passiert, dass das Leben bereichert. Vielleicht gibt es auch jemand von euch, der sagt, ach, mein Leben ist so blöd im Augenblick. Ich habe gar keine Lust, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Ich möchte eigentlich so in meinem Kämmerchen Licht ausmachen und dann warten, was passiert. Auch schön, dass du dich gewagt hast. Es ist noch herausfordernder, sich unter Menschen zu mischen, wenn man eigentlich gar keine Menschen sehen will. Vielleicht sind auch heute nicht die Menschen so interessant. Ich hoffe zwar, dass der ein oder andere vielleicht dir doch gut getan hat. Ich wünsche mir sehr, dass der Herr dir was Gutes tut heute. Vielleicht ist ja was dabei. Ein kleines Wort, ein kleines Bild, ein kleiner Gedanke, irgendwas, was du mit nach Hause nimmst. Und vielleicht wird dein Raum, der so dunkel war, dann wieder ein bisschen heller. Das Thema heute Morgen lautet, vertraue Jesus. Und ich habe da bewusst ein Ausrufungszeichen bei mir dahinter gesetzt. Vertraue Jesus. Jetzt rede ich heute Morgen zu Christen. Und ihr fragt vielleicht, muss man darüber überhaupt reden? Das ist doch so normal. Ich habe mir gedacht, ja. Und wenn es vielleicht nicht dein Thema ist, ein paar Minuten bin ich vorbei. Und dann geht das Leben ja auch weiter. Ein paar Gedanken zu dem Gedanken, vertraue Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, Enttäuschungen sind die unangenehmsten Erfahrungen, die man im Leben machen kann. Wenn man so ein Bild hatte von einer Person und dieses Bild irgendwo zerstört wird, weil die Person sich nicht so verhalten hat. Wenn das Vertrauen, was man in jemand investiert hat, wenn das irgendwo ja, nicht so gelandet ist, wie man sich das wünschte. Vielleicht ist es das, was uns manchmal auch so belastet, die Enttäuschung. Und wir sagen, nie wieder werde ich irgendwas in die Hand nehmen, um doch mal irgendjemand zu vertrauen. Es tut so weh. Ich möchte euch heute Morgen sagen, Enttäuschungen haben aber manchmal auch eine positive Wirkung. Wir sollten Enttäuschungen in unserem Leben auch ein bisschen breiter sehen, weil bei einer Enttäuschung wird auch eine Täuschung offenbar. Das heißt der Enttäuschung. Und es ist auch manchmal gut, wenn wir sehen, dass es da Dinge gibt, die uns getäuscht haben. Weil wir dadurch Veränderungen einleiten können und unser Leben wieder neu bereichern können, wenn wir die nächsten Schritte gegangen sind. Natürlich sind Enttäuschungen nicht angenehm, aber sie schärfen auch unseren Blick. Weil wir werden, wenn wir enttäuscht werden, vielleicht auch wieder an diese wichtigsten Fragen in unserem Leben herangeführt, nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich? Oder auch die Frage, wofür bin ich da? Wie sieht es in meinem Herzen aus? Enttäuschungen helfen uns auch, diese wichtigsten Fragen mal wieder vorzunehmen und auf diese Fragen Antworten zu finden. Ihr wisst ja, dass unsere Freikirche, unsere Gemeinde in diesem Jahr 150 Jahre Geburtstag feiert. 150 Jahre organisierte Kirche. Ist ja ganz schön lange, ganz schön alt. Ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet. Ein bisschen so habe ich das Gefühl, es läuft so an uns vorbei, wie natürlich das Leben ja immer auch vorbeiläuft. Ich finde, wenn wir so ganz kurz in unsere Geschichte mal reinschauen, finde ich unsere Geschichte schon sehr interessant. Der Beginn unserer Kirche ist im Unterschied zu vielen anderen Kirchen wirklich interessant, weil er anders ist. Viele Kirchen, wenn ihr mal so in die Kirchengeschichte reinschaut, sind entstanden, weil man eine neue Lehre entdeckt hat, die anderen vielleicht noch nicht so erkannt hatten und gesagt hat, das ist uns aber wichtig. Ich nenne jetzt mal so die Baptisten als ein Beispiel. Oder man war enttäuscht, weil man das, was man leben wollte, in seiner eigenen Kirche nicht leben konnte und man gewissermaßen rausgeschmissen wurde und dann hat man eine neue Kirche gemacht. Die methodistische Kirche ist zum Beispiel mehr so entstanden. Bei uns war das, wenn man mal in die Geschichte guckt, ganz anders. Wisst ihr, was der Grund ist, warum unsere Kirche entstanden ist? Wir sind das Ergebnis einer Enttäuschung. Unsere Kirche ist entstanden als Antwort auf eine Enttäuschung. Unsere Ahnen, sage ich jetzt mal so. Die haben geglaubt, dass Jesus wiederkommt. Aus ihren Erfahrungen, aus ihren Kenntnissen heraus haben sie auch ein Datum gefunden, festgesetzt. Und haben gesagt, dann und dann kommt Jesus wieder. Und das ist 1844 nicht passiert. Und Menschen waren enttäuscht. Wisst ihr, worüber sie enttäuscht waren? Über Jesus. Weil ihre Hoffnung war gewesen, dass sie nicht mehr nur an Jesus glauben müssten, sondern dass sie Jesus anfassen könnten, dass sie ihn umarmen könnten, dass sie bei ihm sein wollten. Menschen damals hatten das Bedürfnis, nicht einfach nur an Jesus glauben zu müssen, sondern sie sagten, wir möchten dich sehen, wir möchten dich anfassen, wir möchten endlich mit dir leben. Wir möchten nicht nur das so in der Theorie tun. Und sie sind von Jesus enttäuscht worden. Er hatte sie enttäuscht. An diesem Tag war er nicht wiedergekommen. Ich möchte euch mal ein paar Texte lesen. Ich habe von Ellen White hier ein interessantes Wort gefunden. Sie war 16 Jahre alt, als diese Enttäuschung in ihrem Leben stattfand. Und sie beschreibt das. Ich lese mal hier einen Abschnitt vor. Diejenigen, die Jesus aufrichtig lieben, können die Gefühle derer, die mit dem sehnsüchtigsten Verlangen auf das Kommen ihres Heilandes warten, verstehen. Niemand, der diese Hoffnung und dieses Vertrauen erfahren hat, kann jemals diese köstliche Wartestunden vergessen. Aber die Zeit der Erwartung verging. Es war die erste wirkliche Prüfung, diejenigen zu tragen hatten, die da glaubten und hofften, dass Jesus in den Wolken des Himmels kommen werde. Die Enttäuschung war groß. Wenn wir den Text lesen, merken wir das schon? Nicht, dass da eine Aktion nicht stattgefunden hat. Wie vielleicht, wenn wir da abends warten, dass da irgend so ein Feuerwerk passiert und aus irgendwelchen technischen Gründen geht das da nicht hoch. Und man ist enttäuscht, weil man das nicht sehen konnte. Es ging nicht um die Aktion. Der Herr war nicht da. Sie schreibt die erste wirkliche Prüfung. Ich habe auch noch andere. Ich möchte einfach so ein bisschen so mit reinnehmen in dieses Gefühl von vor über 150 Jahren, was dahin führte, dass aus einer Enttäuschung heraus eine Kirche entsteht. Henry Emmons schreibt in seinem Tagebuch, auch er war einer, der enttäuscht war von Jesus, weil er nicht gekommen war. 2 Tage lag ich im Bett. Schmerzen hatte ich keine, aber ich war krank vor Enttäuschung. Kennt ihr sowas? Dass man keine Lust mehr hat, keine Energie mehr hat, wenn ein Mensch einen so enttäuscht hat? Hiram Edson, auch in seinem Tagebuch. Unsere kühnsten Hoffnungen und Erwartungen waren verflogen. Und über uns kam eine solche Stimmung der Trauer, wie ich sie nie erlebt habe. Es schien so, als ob der Verlust aller irdischen Freunde dagegen nichts wäre. Wir weinten und weinten, bis der Morgen dämmerte. Das ist ein Hammersatz, oder? Da sagt jeder, wenn alle meine Freunde an diesem einen Tag gestorben wären, es wäre nicht so schlimm gewesen, diese Trauer, dieser Frust, wie wir heute sagen, wie dass Jesus nicht gekommen ist. Wir weinten und weinten. Ihr Leben damals war geprägt von einem Verlangen nach einer echten, lebendigen Gemeinschaft mit Jesus. Und er hatte sie enttäuscht. Mir ist es wichtig, dass uns das bewusst ist, wo wir herkommen. Weil manchmal, wenn man in der Gegenwart lebt, denkt man, dass Adventisten sich für andere Sachen interessieren. Dass Jesus vielleicht nicht das Zentrum immer ist. Die Hoffnung, die Sehnsucht, das Verlangen, das Wichtigste. Aber ich möchte auch, dass wir nicht vergessen, dass wir eine Gemeinde sind, die auf Menschen fußt, die enorm enttäuscht wurden von diesem Herrn. Manchmal möchte man doch so weitererzählen und möchte sagen, wenn du mit Jesus lebst, dann geht immer alles gut, keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Ja, schöne Worte. Er ist immer da, aber nicht so, wie wir es manchmal denken. Und diese Enttäuschung, ich denke, es ist auch ein Zeichen von großer Liebe. Wer nicht liebt, der muss auch nicht enttäuscht werden. Den kann man nicht enttäuschen. Ich frage dich, was ist so die größte Sehnsucht, die du in deinem Herzen hast? Wenn du mal kurz in dich reinguckst, was ist das, was dich so am meisten brennt, was dich am meisten interessiert, was dich wirklich treibt? Deine Sehnsucht, dein Herz, was ist es? Vielleicht bist du auch enttäuscht von Menschen. Vielleicht, wenn du so reinguckst, bist du enttäuscht von dir selbst und deinem Verhalten. Vielleicht enttäuscht von deiner Gemeinde, vielleicht von Gott, weil er dir nicht geholfen hat. Vielleicht auch so wie unsere Vorväter und Mütter, dass du noch nicht bei Jesus bist. Jesus ist letzte Woche nicht wiedergekommen. Vielleicht hast du damit gerechnet. Vielleicht ging es dir so wie mir, ich war so beschäftigt, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte. Hart, oder? Wofür brennt dein Herz? Was bedeutet dir Jesus? Was bedeutet dir dein persönliches Leben? Was bedeutet dir deine Aufgabe, die Jesus dir gegeben hat? Das hängt alles damit zusammen. Deswegen mein Thema heute. Vertraue Jesus. Ausrufungszeichen. Vertrau ihm. Den Text, mit dem ich über euch nachdenken möchte, den finden wir im Hebräer, Hebräer 3. Und da möchte ich ein paar ausgewählte Verse mit euch lesen. Ich sage so mal die Verse an. Wir fangen mit Vers 1 an und dann lesen wir so ein paar Verse aus Hebräer 3. Texte, die uns so zeigen, warum es sich lohnt, Jesus zu vertrauen und was so drei interessante Schritte sind. Hebräer 3, ich lese ab Vers 1. Deshalb, liebe Freunde, die ihr Gott gehört und an der himmlischen Berufung teilhabt, denkt über diesen Jesus nach, den wir bekennen als Gesalbten, Gesandten und Hohenpriester Gottes. Vers 7. Deshalb spricht der Heilige Geist, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Vers 12. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns allen Anteil geben. Toller Text, ne? Drei Dinge, wie wir unser Vertrauen zu Jesus stärken können, wie wir es aufbauen können. Das erste habe ich so in Vers 7 gefunden. Ich kann nicht über alle Gedanken sprechen, die wir gelesen haben, aber so über die zentralen möchte ich nachdenken mit euch. Höre seine Stimme. Wenn du Jesus weiterhin vertrauen willst, mach deine Ohren groß. Höre seine Stimme. Hören, gehorchen, da steckt das Wort hören ja auch drin, und gehören, das sind alles Worte, die so zusammen auf der gleichen Wurzel fußen. Nur wer hört, mag auch gehorchen und kann auch gehören. Ist das nachvollziehbar? Höre auf seine Stimme. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe, die kennen meine Stimme und sie folgen mir. Ich führe sie gut. An einer anderen Stelle sagte, und geht es durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab führen mich. Ich glaube, dass unsere Gefahr besteht, dass wir hören und unser Herz verhärten. Das gab es auch schon zu alten Zeiten so. Das gibt es auch zu jungen Zeiten so. Manchmal denken wir Erwachsene, dass unsere Kinder so sind. Ja? Wir reden zu denen und die machen irgendwo zu. Aber ich habe festgestellt, das haben die von uns irgendwo gelernt. Wir hören und machen den Laden dicht. Manchmal. Oder hier rein, da raus. Hören. Wer vertrauen möchte zu Jesus, der braucht diese Kraft, diese Entscheidung, zu hören. nicht verhärten. Sehr interessant, Paulus verweist hier auf die Geschichte der Gemeinde und sagt, macht es doch mit dem Hören nicht so, wie das eure Vorahnen gemacht haben, das Volk. Die waren 40 Jahre in der Wüste und haben 40 Jahre jeden Tag, bis auf einen, jeden Tag in der Woche Manna gekriegt. So was Süßes, so ein süßes Müsli. Und Gott hat gesagt, jeden Tag kriegt ihr das, ihr könnt das aufsammeln, es wird euch gut schmecken, aber sammelt es nicht für nächsten Tag, nur für jeden Tag. Haben sie gemacht. Und sagt er, aber an einem Tag gibt es nichts. Da sollt ihr nämlich nicht vergessen, dass man auch mal Pause machen muss und dass ich da bin. Ihr könnt mir vertrauen. Dafür gibt es an dem anderen Tag, könnt ihr doppelt aufsammeln. Und da gab es manche, so lesen wir in den alten Schriften, da gab es manche, die sagten, ach, ich sammle mal jetzt ein bisschen mehr, vielleicht habe ich ja heute Abend noch mal Hunger. Und da sagt der Text, vergammelt, konnte man nicht aufheben. Und manche sagten, ach, das läuft ja an jedem Tag, nun läuft es auch am Sabbat so. Und haben festgestellt, nee, am Sabbat gab es nichts. Hatten sie nichts, mussten sie einmal Fastensabbat machen. Vielleicht. 40 Jahre lang. Hast du mal überlebt, 40 Jahre lang gibt es Frühstück. Cornflakes. Umsonst. Und dann erzählt die Geschichte, dann reisen sie weiter und kommen in eine Gegend, wo es kein Wasser gab. Und das Volk murrt gegen Mose und gegen Gott. Tickt es bei denen nicht richtig? 40 Jahre Frühstück und dann gibt es mal Probleme mit dem Wasser. Ist das nicht auch lösbar? Sollte das nicht lösbar sein, wenn einer 40 Tage, also 40 Jahre, fast jeden Tag handelt, dass er auch ein bisschen Wasser zur Verfügung stellt? Ich denke über mich nach. Ich habe so einige Erfahrungen gemacht mit Gott. Ihr auch? Da hat er da mal geholfen und da geholfen und da geholfen. Also vielleicht nicht 40 Jahre jeden Tag. Und dann ist man wieder ein neues Problem und dann fängt alles wieder von vorne an. Schon mal beobachtet? Du kannst den Glauben nicht konservieren. Du kannst nicht sagen, gestern habe ich die Erfahrung gehabt, dann nehme ich mal die von gestern mit nach heute. So wie bei Manna. Ein Tag und dann ist es weg. Das Problem ist vielleicht manchmal, dass wir bei unserem Hören, das heißt bei unserem Wahrnehmen, was hier in dieser Welt passiert, uns einfach nicht trauen, weiterzuhören. Wenn es da mal nicht läuft, machen wir einen Laden dicht. Paulus sagt, macht's doch nicht so. Wo hat's denn hingeführt? Verhärten führt nicht weiter. Wir sind vergesslich. Schade. Wir sind so ungehorsam. Blöd. Warum wollen wir uns selber gehören und keinem anderen? Warum haben wir kein Vertrauen? Hören. Ich frage so, was bedeutet dir Jesus? So ganz persönlich. Was ist er für dich? So der, wo man weiß, ohne den wird man nicht gerettet? Was ist er für dich? Das schlechte Gewissen? Die Gestalt, die du von der Kindersabbatschule kennst, mit den langen Haaren? Wer ist er für dich? Ist Jesus das Zentrum deines Lebens? Das einzige Zentrum? Ich denke ja. Ich glaube wirklich, sonst wären wir nicht hier, dass Jesus das Zentrum unseres Lebens ist. Wir wären nicht hier, wenn Jesus nicht uns wichtig wäre. Ich glaube aber, im Bild gesprochen, dass wir ein Problem haben. Ich möchte es mal so versuchen darzustellen. Stellt euch mal vor, euer Leben ist so ein Kreis und Jesus, ein Kreuz, gehört in die Mitte. Einverstanden? Ich glaube nicht, dass wir Jesus an der Seite haben. Wir haben es in der Mitte. Wenn man nichts anderes in diesem Kreis hätte, wäre dieses schwarze Kreuz sehr gut sichtbar. Aber jetzt gibt es noch andere wichtige Dinge. Meine Familie, meine Kinder, mein Beruf. Auch so schwarze kleine Flecken, ja? Und je mehr wir die ins Zentrum packen, sieht er, was passiert? Das Kreuz ist da, aber es wird überblendet. Für die vielen, vielen anderen Dinge, die uns alle auch noch wichtig sind. Ist das vielleicht die Gefahr, dass wir manchmal gar nicht mehr wissen, auf wen wir eigentlich hören wollen? Wem wir gehören wollen? Ich möchte heute Morgen deutlich liebevoll und klar sagen, lass dich nicht von den zweitwichtigsten Dingen in deinem Leben ablenken, auch wenn sie wichtig erscheinen, aber sie sind nur zweitwichtig. Das Wichtigste zuerst. Erst das, was dein Leben wirklich verändert. Erst das, was wirklich wesentlich ist. Lass Jesus in dein Herz, schmeiß notigenfalls andere Sachen raus. Höre auf ihn, gehorche ihm und gehöre ihm ganz. Vertraue Jesus, höre auf seine Stimme. Zweiter Gedanke in Vers 14, wird so hart ausgedrückt, finde ich. Bleib ihm treu bis zum Tod. Ja, Vertrauen hat was mit Beständigkeit zu tun. Ich denke, das ist eins unserer Problemfelder in unserem allgemeinen Leben überhaupt. Treue, denken wir manchmal, ist ein einmaliger Akt. Treue ist leider kein einmaliger Akt. Treue ist eine ständige Aktivität. Genau das Gegenteil von einfach. Wenn ich sage, ich bin dir treu, jetzt mal so, dann ist es in Ordnung. Aber das bringt nicht viel. Ich kann auch nicht sagen, ich habe dir bei der Hochzeit mal versprochen, dass ich dir treu bin, das habe ich damals so gedacht, heute sieht es anders aus. Dann stimmt das nicht mehr, was du damals gesagt hast. Ich bin dir treu. Ich bin dir treu. Das ist nicht ein Wort, das ist eine Aktivität. Da musst du gar nicht viel sagen, das musst du einfach nur tun. Es geht also letztendlich bei der Frage um Treue, wie auch hier in diesem Text, da geht es eigentlich nur um die Frage treu oder untreu. Es gibt da nichts zwischendrin, es gibt nicht so halbtreu oder sowas, ja? Es gibt nur beide Extremwerte, treu oder untreu. Man kann da nicht neutral sein. Neutral ist schon untreu, leider. Entweder bin ich treu oder ich bin es nicht. Und wenn ich gestern treu war, ist es schön, aber das hat für heute keine Bedeutung. Eigentlich auch, wenn ich gestern untreu war, hat es für heute auch keine Bedeutung. Weil es kommt darauf an, heute treu zu sein. Weil manche Leute sagen, ich war gestern untreu, bin ich auch heute untreu. Es wäre keine Veränderung. Jesus sagt, wenn es um Vertrauen geht, um ihn vertrauen, dann sagt er, ich möchte, dass du mir treu bleibst. Nicht nur damals, als du es gesagt hast. Jeden Tag. Und Jesus sagt auch, mir ist es letzten Endes viel wichtiger, dass du treu bist, als dass wir über die Dinge reden, wo du mal untreu warst. Ihr kennt die Geschichten im Alten Testament, ja? Das Volk Gottes wird so verglichen mit einer Frau, die permanent andere Männer findet. Und Gott sagt, ich habe die Nase, Hosea 7, ich habe die Nase sowas von gestrichen voll. Ich mache Schluss. Und dann kommt die Frau wieder zurück und dann sagt er, ich bin aber Gott, ich muss ja barmherzig sein. Treu sein ist das, was er will. Es gibt da keinen Grund, wenn du gestern untreu warst, dass Gott dafür nicht eine Lösung findet. Kennt ihr auch die Texte? Es gibt keine Schuld, die so groß ist, dass Gott sie nicht vergeben will. Was er will, ist, dass du treu bist. Jetzt. Morgen. Und wenn du nicht treu warst, dass du treu bist, jetzt. Pack's an, lauf weiter. Die Frage ist, vielleicht soll ich noch das versuchen im Bild zu erklären, um den Gedanken der Treue irgendwo noch deutlich zu machen, wie wichtig dieses Treusein ist. Treusein ist so ähnlich wie, ich setze mich auf einen Sessel. Ja, wenn ich mich auf den Sessel setze, bin ich treu. Wenn ich von dem Sessel aufstehe, bin ich nicht mehr treu. Ja, nur mal, ich kann nur sitzen. Also es gibt nur eine Variante. Sitzen. Also, wenn ich stehe, bin ich nicht mehr treu. Sei treu. Setz dich hin. Komm zu Jesus. Wisst ihr, wenn wir unser Leben anschauen, dann ist ja unser Leben eigentlich so eine Linie. Ne? Startpunkt, Geburt, eine Linie. Schlusspunkt. Friedhof. Einverstanden? Wie lang die Linie ist? Keine Ahnung, oder? Jetzt guck mal nach, so, nimm mal an. Das ist deine Linie, wo bist du denn da? Das kannst du einen Haken machen. Aber immer noch hier. Wer weiß von uns, wie lange er noch lebt? Ich wünsche euch ein langes Leben, bitte nicht, dass ihr mich missversteht. Wenn wir unser Leben anschauen und wir gucken zurück in diese Richtung hier, die Vergangenheit, dann möchte ich mal so sagen, alles, was wir hier sehen, ist betoniert. Das heißt, alles, was wir hier gemacht haben, das ist so wie Beton, fest, so wie so ein Fußabdruck, den man da drin, das ist nicht veränderbar. Alles, was hier ist, ist hinten. Ich frage euch, wenn ich jetzt im Heute bin, wie schnell ist es betoniert? Wenn ich ein Wort sage, wie schnell ist es betoniert? Im Prinzip ist alles, was ich tue, es fängt sofort an, sich zu betonieren, oder? Also fest zu werden. Vielleicht kann man noch mal ein bisschen was reparieren, dass man noch mal nachtelefoniert, so habe ich es nicht gemeint. Aber eigentlich war es schon da, oder? Schon ziemlich viel fest. Das heißt, alles, was in die Vergangenheit geht, ist sofort betoniert, nicht mehr veränderbar. Deswegen sage ich auch, macht euch nicht so viel Gedanken über eure Vergangenheit. Da könnt ihr sowieso nichts dran tun. Die ist fest. Wie ist es mit der Strecke? In der Strecke gibt es folgendes Problem, finde ich. Ich weiß nicht, wie lang die ist. Da ist zwar noch alles frei, da kann ich alle Entscheidungen treffen, die ich machen kann, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Oder? Es kommt auf die Gegenwart drauf an. Hier gestalte ich, oder? Wie lang ist denn die Gegenwart? Also ich meine, jetzt gucken wir mal, das ist so der Fußabdruck, ja? Wie lang ist die denn? Was denkt ihr? Heute der ganze Tag? Ich glaube, was wir heute Morgen gemacht haben, ist schon betoniert. Oder? Schon Vergangenheit. Damit ich es mal nicht so kurz mache, ich sage mal eine Sekunde. Einverstanden? Ungefähr eine Sekunde, weniger wahrscheinlich. Gegenwart ist das. Das ist Gegenwart. Und jetzt schon betoniert. Nutze diesen Part. Treu sein heißt das. Treu sein hat damit nichts zu tun, hat damit auch erstmal nicht viel zu tun. Treu sein ist das. Hier bin ich meiner Frau treu. Das ist Geschichte. Seht ihr, und wenn man das weiß, und wenn man weiß, man ist nicht mehr hier am Anfang, aber selbst da weiß man nicht, wo das Ende ist. Wenn man weiß, wo man steckt, dann würde ich einen Vorschlag machen, das jetzt zu nutzen. Bewusst zu nutzen. Wer weiß, wo der Anfang ist, wo man herkommt, und wer weiß, welches Ziel man hat, der kann auch einen Sinn finden für das Heute. Weißt du, wo du herkommst? Weißt du, wo du hingehst? Dann hat das einen Sinn. Dann weißt du, was du machst. Hier, jetzt. Warum hat Gott dich in das Leben gestellt? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Warum gerade du? Es gibt so viele andere, die nie geboren wurden. Du wurdest geboren. Warum du? Was ist dein Lebenstraum? Hast du eine Vision für dein Leben? Soll irgendwas bei deiner Beerdigung gesagt werden, was eine Bedeutung hat? Er war ein Mensch, sie war eine Frau. Die, was soll da gesagt werden? Was ist dein Traum? Was sehen andere über deine Einstellung zum Leben? Was sehen andere über das hier? Die Bedeutung der Treue. Was bedeutet dir, Jesus treu zu bleiben? Du bist getauft oder du bist auf dem Weg zur Taufe. Was hilft dir, so ein weiches, warmes Herz zu behalten? Was machst du, damit das Herz schön warm bleibt, so locker bleibt? Ohne Jesus, kann ich dir sagen, ist alles, was wir tun, nichts. Einverstanden? Ohne Jesus ist alles nichts. Warum tun wir so wenig mit ihm? Mit ihm macht alles einen Sinn. Nur er bietet wirkliche Erlösung. Ihr kennt die Texte aus dem Jesaja, ja, wo er sagt, ich habe Schmerzen für euch ertragen. Ich habe geblutet für euch. Er ist die Erlösung, der Einzige. Er ist auch die einzige Hoffnung. Er sagt, wenn ich weggehe, dann komme ich wieder. Ich bereite euch die Städte vor und ich hole euch zu mir zurück. Und er ist derjenige, der uns Lebenserfüllung schenkt. Der sagt, geht hin und sagt den Menschen, es gibt ein gutes Reich. Es fängt schon hier an und es verändert sich in der Zukunft. Erinnere dich daran, was Jesus dir Gutes getan hat. Ich glaube, das lässt uns gut treu sein, oder? Je mehr wir merken, was er Gutes getan hat, umso leichter wird es uns fallen, auch mit ihm zu leben. Erinnere dich daran. Vergiss es nicht, wie gut der Herr zu dir ist, was er alles getan hat. Warum es Sinn macht, die Sekunden zu nutzen. Treue ist weniger ein Bekenntnis, es ist ein Lebensstil, ein Sein. Der dritte Gedanke, vertraue Jesus, hör ihm zu, sei ihm treu. Dritter Gedanke ist, ermuntert euch gegenseitig, Vers 13. Gegenseitiges Ermutigen. Was ist das Ziel? Auch das finde ich im Text so schön gesagt. Das Ziel ist, Paulus sagt, ermutigt euch, damit ihr nicht von der Sünde überlistet werdet. Ist doch toll, wie er das sagt, weil es der Wirklichkeit entspricht. Er sagt, die Sünde, die ist immer irgendwo ein bisschen fies. Immer gemein. Immer nicht offen und ehrlich. Die meisten Leute, die Sünde tun, die tun das nicht absichtlich. Sie werden in gewisser Weise veräppelt. Von irgendjemand. Ihr kennt den. Und Paulus sagt, zum Vertrauen gehört dazu, dass ihr für den anderen Verantwortung übernehmt. Dass er dem anderen ermutigt. Kritisieren können wir ganz gut. Ist interessant, dass die Bibel ganz wenig solche Punkte nimmt, dass man dem anderen auch mal die Meinung sagt. Soll man auch. Manchmal muss man es auch. Aber oft ist die Bibel der Meinung, wir sollten Menschen helfen. Sie unterstützen, sie ermutigen, dabei zu bleiben. Das scheint wohl viel wichtiger zu sein. Das zu nutzen, was Jesus ihnen bietet. Dass sie nicht von der Sünde überlistet werden. Wisst ihr, Satan arbeitet noch nie fair. Noch nie. Die Sünde war noch nie etwas, was man so mit normalen Augen sachlich schön beurteilen kann. Immer nur, wenn es geschehen ist. Aber dann auch noch nicht mal sachlich. Und er sagt, und das finde ich im Text auch so schön gesagt, ermutigt euch, dass ihr nicht hart werdet gegen Gott. Ist das nicht ein Wahnsinnstext? Ermutigt euch, dass ihr nicht hart werdet gegen Gott. Scheinbar ist es schlimm, wenn wir hart werden gegen Gott. Wenn wir uns verhärten, wie wir es im Volk Israel eben gerade so ein bisschen gelesen haben. Ja? Dass ihr weich bleibt. Vertrauen und Härte passt nämlich nicht zusammen. Enttäuschung ist Härte. Wenn man dabei bleibt. Vertrauen ist eine Öffnung, ist ein Preisgeben. Und deswegen sagt er auch, ermutigt euch, kümmert euch. Also kümmert im Sinn, wie Eltern auf ihre Kinder achten. Achtet auf euch. Seid da, lasst die nicht allein. Und der Text ist auch nochmal interessant, er sagt nicht, kümmert euch am Sabbat oder ich meine irgendwann mal einmal im Jahr. Wie Oma besucht mal einmal im Jahr an Weihnachten. Kümmert heißt ständig, immer, dauernd. Immer gucken. Acht haben. Ich meine, wer kleine Kinder hat, der weiß auch, man muss immer gucken. Ne? Irgendwas muss man immer gucken. Aber gebt ihnen den Raum, helft. Übernimm Verantwortung, was du tun kannst. Im Mut machen. Wofür bist du da? Das eine ist, denke ich, ganz klar, Jesus gehört wieder ins Zentrum. Ne? Wir sind dafür da, dass Jesus im Zentrum ist. Rühme dich nicht der Dinge, die du auch noch alle tust, sondern räume die Dinge, die Jesus überstrahlen, aus deinem Leben weg. Räume das, was Jesus übertönt, raus. Die Vergangenheit ist betoniert, da musst du nicht mehr viel dran machen. Du kannst nur das Heute nutzen, nutz das Heute. Damit kannst du mitprägen, damit kannst du auch deine Vergangenheit schaffen. Ja? Weil wenn du heute was machst, ist es ja auch betoniert. Es bleiben ja auch die guten Sachen betoniert hängen. Nutz das heute. Nutze den Tag. Schaff etwas Bleibendes. Wisst ihr, unser Zeitgeist, der ist ja heute ein bisschen so, der Zeitgeist sagt ja, das Ereignis ist eigentlich viel wichtiger als die Arbeit, deswegen kommt dann auch der Text so raus, mein einer Sohn hat mir das so mal weitergegeben, wie man das auch sagen kann, was du heute kannst besorgen, das verschiebe getrost auf morgen. Denn was du heute kannst erleben, kann dir morgen keiner geben. Und ich glaube, dass wir heute ein bisschen so nach diesem Wort so versuchen zu arbeiten, oder? Das Problem ist nur, wir wissen nicht mehr, was morgen noch da ist, an Raum und an Zeit. Und das Erlebnis ist schön. Aber ist es was Bleibendes? Hat es was geschaffen? Schaffe etwas Bleibendes, etwas für die Ewigkeit, etwas zum Beispiel für deine Erlösung, etwas für das Heil von Menschen aus deinem Umfeld, aus deiner Familie, aus deiner Nachbarschaft. Nächstenliebe ist zum Beispiel etwas, das was bleibt, was eine Ewigkeit eine Bedeutung hat, was auch auf einer Beerdigung gut tut, wenn man das hören kann, oder? Wenn man sagt, das war einer, der war für den Nachbarn da, ist ein gutes Wort. Das ist einer, der hat Jesus geliebt. Von Ellen White hat man gesagt, das ist diese alte Dame mit den weißen Haaren, die immer so freundlich zu Kindern war und so erfüllt war von ihrem Leben mit Jesus. Ist gut, wenn man sowas hört, oder? Wenn das Nachbarn sagen, die so sehen können, wie man ist. Wofür bist du da? Der Text spricht vom Heute. Fürs Heute. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Jetzt. Jetzt gleich. Wisst ihr, und das möchte ich zum Schluss uns irgendwo weitergeben. Das eine ist, ich glaube, dass es an der Zeit ist, auch für alte Adventisten und für junge Adventisten und für Suchende wieder in Vertrauen zu investieren. Wenn ich in die Geschichte der Gemeinde reingucke, euch kenne ich nicht, ich meine jetzt die jüngere Geschichte, dann habe ich das Gefühl, dass uns Vertrauen gut tut, kein Konjunktiv. Wir brauchen Vertrauen. Wenn ich in die Ehen reinschaue und ich immer wieder auch solche Sachen höre, wie ich mag nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, das ist auch das Thema des Vertrauens. Es tut gut, wieder zu vertrauen. Auch in den Ortsgemeinden, es tut gut, uns zu vertrauen. Jesus bittet uns heute Morgen, er bittet dich heute Morgen, dass du ihm neu Vertrauen schenkst. Vertrau mir, sagt er dir. Und er sagt ja auch, ich bin den ersten Schritt gegangen und ich werde immer wieder den ersten Schritt gehen. Ich werde immer wieder dir zeigen, dass ich dir vertraue. Ganz egal, was du gemacht hast. Weil auch er weiß, die Vergangenheit ist betoniert. Es kommt auf das Heute an, auf das Jetzt. Vertraue Jesus. Nimm dir Zeit, um seiner Stimme zu hören. Gehorche ihm, nicht der Kirche. Ihm. Gehöre ihm. Und hier würde ich auch sagen, nicht der Kirche, ihm. Und dann lebe mit Jesus und bleib ihm treu. Deine Versprechungen von gestern sind gut, sie sind betoniert. Heute ist wichtig. Setze neue Aktivitäten ein. Treue ist beständig, immer wieder neu. Ein Jahr, was nicht aufhört, was immer durch ein neues Jahr und Handlungen ersetzt wird. Und das Dritte, übernimm Verantwortung für andere. So wie Jesus. Guck mal, Jesus hätte doch manchmal, man weiß es aus dem Evangelium, hätte er auch keinen Bock mehr gehabt, oder? War müde. Wenn Leute hungrig waren, war der nicht müde. Wenn Leute eine Not hatten, war der nicht kaputt. Wenn Leute ihn hören wollten, war er da. Jesus hat sogar das Verrückte unternommen, dass er mit Leuten gefeiert hat, mit denen man als normaler Christ nicht mehr irgendwo hingeht. Das hat er auch gemacht sogar. Er hat immer gezeigt, dass er Leuten vertraut. Und der Zachäus ist umgedreht, weil ihm einer vertraut hat. Und hat sein Leben umgekrempelt. Ich glaube, dass jeder von uns, und ich möchte deswegen auch ganz persönlich sagen, dass du heute einen Prozess beginnen kannst. Die Vergangenheit ist betoniert. Da kann man keine Prozesse mehr machen. Das steht alles fest, das Gute wie das weniger Gute. Aber du könntest heute einen Prozess beginnen. Wir singen auch gleich das Lied und ich habe es auch bewusst dahingesetzt, damit ihr vielleicht, wenn wir das Lied gleich singen, das für euch auch nochmal nacherleben könnt. Das Lied heißt, ins Wasser fällt ein Stein. Ganz klein. Plutsch. Aber wenn man sieht, wie dieser Stein ins Wasser gefallen ist, dann fängt so ein Kreis an. Habt ihr schon mal gesehen? Ein ganz kleiner Kreis. Wir sind so ein kleines Steinchen, nicht viel. Und wenn wir so den Plutsch wahrnehmen, hört man das vielleicht noch nicht mal richtig. Und der Kreis, der losgeht, ist auch klitzeklein. Aber es wächst. Du kannst heute jemand sein, der so einen Prozess anfängt, als klitzekleines Steinchen. Und die Kreise werden weitergehen. Was kannst du machen? Zum Beispiel, wenn du mit Leuten zusammen bist, ermutige sie, gib ihnen Trost. Darfst auch mal lächeln, fällt Deutschen schwer, aber darfst du auch mal machen. Guck auf das Gute, was sie haben. Und sag ihnen das, was dir bewusst geworden ist. Das Negative brauchst du nicht so oft sagen. Wissen die meisten Leute selbst. Hoffnung. Gib ihnen einfach. Gib ein einfaches Zeugnis. Sag den Leuten, dass du denen da oben lieb hast. Wenn du es nicht anders ausdrücken möchtest. Man weiß ja auch nicht, wie Leute sind. Ich sage ganz oft, dass ich sage, ich wollte ihnen nur mal zeigen oder nur mal kurz sagen, ich glaube, dass der da oben uns lieb hat. Und dann sagen, gucken manche ganz groß nach, ach, sie glauben an Gott. So, ja, sie auch. Und das ist mal ein schönes Gespräch. Und manche Leute sagen, sie glauben, dass der noch da ist? Sie sind doch intelligent. Sagt, ja, ich bin intelligent und glaube trotzdem. Es tut mir gut. Gib einen Hinweis auf Gott. Es gibt solche kleinen Kärtchen, alles gute Kärtchen. Ich habe jetzt heute leider keins dabei, weil ich im Umzug so begriffen bin und da das eingepackt habe. Ich Blödmann, ja, ich wollte das nur was zeigen. So ein kleines Kärtchen mit vielen Angeboten, ein bisschen Text über Jesus. Steht dran, nimm Jesus. Dann gibt es Angebote für Bibelkurse, Angebote für Gesundheit, Angebote, um in die Gemeinde zu kommen, Angebote in russischer Sprache und alles Mögliche. Also ein ganz breites Angebot für das, was jemand braucht. Gib ihm das doch einfach. Sag, ey, ich glaube, das tut dir jetzt gut. Hab immer mindestens eins dabei. Und dann kannst du beten und sagen, lieber Gott, gibt es heute einen Menschen, der das braucht? Dann gibt es. Und wenn nicht, ist auch schön. Gibt es den nächsten Tag. Mach was. Was klitzekleines, aber bewusst. Ein Gebet für Menschen in Not. Wenn du deinen Nachbarn leiden siehst, dann ess nicht nur, sondern bet kurz für den. Manchmal kann man auch beten, wenn die dabei sind. Unheimlich toll. Sehr schöne Gespräche danach gehabt. Aber wenn nicht raus, bevor der isst, betest du für deinen Nachbarn. Ganz kurz, nicht lang. Denk an ihn, tu was. Gib ihnen irgendein Zeichen, dass sie verspüren, dass du glaubst, dass Gott für sie da ist. Ein klitzekleines Zeichen. Es ist nicht kompliziert. Es ist gelebtes Vertrauen. Du wirst merken, wenn du das tust, ganz kleine Dinge, ein kleiner Stein, ins Wasser geworfen. Übrigens, zweite Strophe heißt, ein klitzekleines Feuer, ein kleiner Funke, in die richtige Gegend geworfen. Und das geht was los. Du kannst einen Prozess beginnen. Ich wollte, dass du das heute machst. Jetzt. Lass dich von Jesus neu begeistern. Bekenne nicht nur, dass du ihm vertraust. Vertrau ihm. Amen. Ja, Herr, was wir eben gesungen und gebetet haben, das möchte ich so gerne, dass das Wirklichkeit wird. Fülle du unsere Hand, fülle unser Herz, fülle uns an mit deiner Liebe, schenk uns das Vertrauen und dann lass uns leben. Amen. Zentriert euer Leben um Jesus und lasst alle Menschen sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid, weil Jesus herzlich und freundlich ist. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als aller menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und so geht mit dem Segen Gottes. Amen.